Willkommen zu Generationen auf dem Sofa. Ein Podcast von Radio Heatwave.
Weil ich habe das Gefühl, dass so Drogenkonsum auch schon bei Jugendlichen etwas ist, was schon nicht jetzt erst angefangen hat.
In den 70er Jahren, da gab es einen richtigen Hype, da fing das also an, dass erste Therapiekliniken aufmachen mussten, weil eben viele Leute von Heroin oder Kokain abhängig geworden sind.
Da ich jetzt in einem Alter bin, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das auch immer mehr mit, dachte ich halt, es sei eine gute Idee, darüber zu reden.
Ja, so schnell geht das eigentlich überhaupt nicht mehr. Also bei Heroin zum Beispiel ist es so, dass man das schon über einen längeren Zeitraum einnehmen muss.
Generationen auf dem Sofa. Und jetzt auf Sofa zu Leon Öste.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Generation auf dem Sofa, unserem Podcast, in dem Jung und Alt zusammenkommen, sich austauschen und über ihren Alltag sprechen. Zwei Generationen, eine Couch, heute ein Thema, das vielleicht so ein bisschen auch ein Tabuthema eigentlich ist, was aber schon auch dann wiederum viele Menschen betrifft, und das ist das Thema Drogen. Ja, für manche ist es ein Risiko oder auch ein klares Tabu, andere ja, machen es dann trotzdem und ist dann irgendwie auch Alltag geworden, sei es auf Partys im Freundeskreis oder, weiß ich nicht, in ihren Dealerplätzen. Inzwischen, das gab es früher bei uns nicht, beziehungsweise das ist doch halb so wild. Das sind schon ganz verschiedene Zeiten und wir reden heute mal so ein bisschen drüber, wie der Drogenkonsum sich von der klassischen Zigarette hin bis zur Cannabis-Legalisierung und Vapes und so weiter entwickelt hat. Wollen einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was für Erfahrungen da sind. Und heute haben wir eine Neuerung bei uns. Wir haben zum ersten Mal drei Stimmen hier und zwei auf der Seite von der Heatwave. Und zwar seid ihr heute sozusagen im Doppelpack gekommen. Einmal Hanna, du bist 17, und Luise, du bist 16. Ihr redet einmal aus eurer Perspektive, und Petter ist hier von der Reiterunde, du bist 65 und du bist Experte, habe ich gehört. Vielleicht kannst du kurz sagen, warum du die Erfahrung hast. Also nicht, dass jetzt alle denken, du wärst hier irgendwie jemand, der dauerhaft konsumiert.
Naja, also ich arbeite seit vielen Jahren in der Drogenhilfe, und insofern habe ich da viele Erfahrungen sammeln können und kann vielleicht auch ein bisschen was zum Thema erzählen.
Hanna, du hast gesagt, du hast das Thema reingebracht, um ehrlicherweise zu sagen, müssen wir ja sagen. Wie bist du damals drauf gekommen? Warum hast du vorgeschlagen, lass uns mal über das Thema sprechen?
Also ich habe das Gefühl, weil ich wurde ja gefragt, was so ein interessantes Thema wäre, dass das ein Thema ist, wo schon mehrere Generationen daran interessiert sind, weil ich habe das Gefühl, dass so Drogenkonsum auch schon bei Jugendlichen etwas ist, was schon nicht jetzt erst angefangen hat, sondern dass das wirklich generationsübergreifend ist und immer wieder zwar Neuerungen hat, aber ich habe das Gefühl, da können schon mehr Leute etwas zu sagen. Und da ich jetzt in einem Alter bin, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das auch immer mehr mit, dachte ich halt, es sei eine gute Idee, darüber zu reden.
Petter, jetzt ist immer ein bisschen zurückgucken in deine Jugend. Würdest du sagen, da war das auch schon Thema bei euch in deiner Jugend? Wurde da offen drüber gesprochen, oder ist das eher so ein Thema, was sich jetzt noch stärker entwickelt hat?
Nee, natürlich wurde da ganz viel drüber gesprochen. Ich bin ja sozusagen Kind der 70er Jahre, also die 68er-Bewegung war gerade vorbei, und da ging es ja quasi los mit den Drogen. Also wahrscheinlich ging es schon viel früher los, auch in den 20er Jahren wurden schon Drogen konsumiert. Aber in den 70er Jahren, da gab es einen richtigen Hype, da fing das also an, dass erste Therapiekliniken aufmachen mussten, weil eben viele Leute von Heroin oder Kokain abhängig geworden sind. Und das war ein permanentes Thema, also auch in der Schule.
Das ihr hier, und ich meine, ihr kriegt das wahrscheinlich auch mit, ich meine, sonst wird es auch irgendwie für dich wahrscheinlich, wenn ich es in der Gegend, du sagst ja, das betrifft irgendwie viele, viele können darüber reden. Vielleicht, Luise, wie kriegt man das mit in der Schule, wie ist da so? Wie sind die Erfahrungen? Wie kriegt man da was mit?
Also in der Schule merkt man halt, dass immer mehr darüber gesprochen wird. Auch, dass das ein relativ offenes Thema ist, was manche da fast täglich konsumieren. Und ja, dass es halt einfach auch wie so ein Trend ist und dass man automatisch cooler wirkt, wenn man irgendwie mehr nimmt oder mehr schon gemacht hat.
Und also ich meine, es ist ja offen und klar, dass das sehr viele Gefahren birgt. Ich meine, da kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Aber trotzdem scheint es ja irgendwas zu sein, was die Leute, du sagst ja, was wie so ein Trend fast ist. Was meint ihr, woran könnte das liegen vielleicht?
Vielleicht, weil generell die Angst ein bisschen mit dem Alter davon losgeworden ist und dass es vielleicht cool wirkt, wenn man irgendwie total high ist und dass das lustig ist und dass da Leute mehr die positiven Seiten von sehen.
Warum machen wir, also vielleicht mal ganz einfach gefragt, warum wird man abhängig? Also klar, es gibt bestimmt viele, die sagen, ich probiere das einmal, weil das ist irgendwie cool, und kommen vielleicht davon los, es dann nicht nochmal zu nehmen, dann ist es ja in Anführungsstrichen halb so wild vielleicht. Aber warum Also wieso geht das dann so schnell, dass man dann doch abhängig wird?
Ja, so schnell geht das eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also bei Heroin zum Beispiel ist es so, dass man das schon über einen längeren Zeitraum einnehmen muss. Ich sag mal, so eine Brandmauer sind vielleicht so 3-4 Monate. Und erst dann merkt man eigentlich, wenn man es dann absetzen will, dass man abhängig ist. Und das birgt eben die große Gefahr. So, also erstmal anfangen, da ist alles schön und alles gut und alles funktioniert. Die Welt sieht prima aus auf Heroin. Bei Kokain ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, der Suchtfaktor doch ein bisschen höher. Aber Heroin ist, die ersten 3 Monate kann man das erstmal so machen, bis man dann aufhören will und merkt, ah nee, das tut ja doch ganz schön weh, wenn ich jetzt aufhöre.
Was hört ihr so in der Schule oder generell auch in euren Freunden etc.? Was hört ihr da für Geschichten, Hanna?
Also, was soll ich jetzt genau sagen? Also so harte, also wirklich harte Drogen ist jetzt schon seltener und das wird auch schon schärfer kritisiert. Aber ich würde sagen, halt Alkohol ist natürlich was normal, also sehr normalisiert. Ich will das jetzt auch gar nicht so absprechen, aber ja, das ist sehr, sehr normalisiert halt. Ich würde sagen, Gras auch war schon immer ein Ding. Ja, Zigaretten sind groß konsumiert eigentlich immer noch, also jetzt nicht so viel wie Alkohol, aber da gibt es auch einige Fälle und ja, da würde ich so von sprechen.
Also würde ich auch schon sagen, dass sowas wie, keine Ahnung, irgendwie hinter dem Schulhof rauchen gehen und so ist bei euch in der Stufe und so, das machen schon einige oder?
Also ich würde sagen, tatsächlich, dass so in unserem Alter das Rauchen ein bisschen mehr untergegangen ist, sondern da mehr so Vapes oder andere Nikotinprodukte mehr so das Ding sind, weil man sie halt, also man riecht es halt nicht und dass das dann halt eher auch im Schulgebäude benutzt wird und man nicht in der Pause sich jetzt irgendwie rausschleicht, sondern dass man das dann aktiv auch während der Schulzeit macht.
Also ich meine, du bist jetzt eher, was Drogen angeht, mehr so auch Cannabis etc., da kennst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus, aber wie war das vielleicht damals bei euch? Waren das auch in eurer Jugend solche Drogen oder kam dann da mehr auch so Zigaretten, Alkohol und sowas? Was stand da mehr im Vordergrund?
Also da muss man natürlich ganz klar und deutlich sagen, dass alles fängt mit Alkohol an bei den meisten Jugendlichen. Also auch in meiner Schulzeit war es so, dass man mit Alkohol rumprobiert hat und dann erst später auf andere Dinge kam. Allerdings ich war auf einer Hauptschule in Aalen, da gab es gegenüber einen Spielplatz. Und da hörte man schon so, dass auf diesem Spielplatz eben gedealt wird und dass es da alles Mögliche gibt. Also Haschisch, Heroin und weiteres. Ich selber habe das damals so gar nicht so mitbekommen. Aber wir hatten zum Beispiel, das ist, glaube ich, ganz interessant für die Hörer, wir hatten damals so eine Art Drogenunterricht in der Hauptschule. Wir haben so ein Heft an die Hand bekommen. Da waren verschiedene Drogen aufgelistet mit allen Wirkungen, Nebenwirkungen und was diese Droge eben für Effekte macht. Und das gab es dann über ein halbes Jahr, sodass wir alle Drogen quasi durchgenommen haben. So, ne? Das war einerseits war das natürlich sehr interessant und auch gut, so ein Wissen da zu erwerben. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen neugierig gemacht. So, ne? Weil man plötzlich wusste, ja, Heroin wirkt so, Opium wirkt so, Morphin wirkt so, Cannabis wirkt so. Alkohol spielte natürlich auch eine Rolle. Interessante Geschichte, aber ein zweischneidiges Schwert, weil man eben dann vielleicht auch Lust bekommen konnte. So, interessant dabei ist dann natürlich, dass man, wenn man viel weiß über Drogen, sich dann die entsprechende Droge auch aussuchen kann, die man vielleicht für sich für richtig hält. So, das war vielleicht der interessantere Part an dieser Drogenaufklärung.
Würdet ihr sagen, dass das ein zu wenig, also gerade in eurem Alter, ein zu weniges Tabuthema ist? Also gerade in der Öffentlichkeit ist es ja schon so ein Thema, was relativ wenig besprochen wird, wo man relativ wenig drüber spricht, dass gerade viele Jugendliche schon früh anfangen zu vapen etc. zum Beispiel. Würdet ihr sagen, dass da zu wenig vielleicht auch drüber gesprochen wird in der Wahrnehmung und das einfach dafür dann auch ja einfach zu normal ist schon für viele, dass sie da einfach deswegen nicht mehr drüber sprechen? Wie würdet ihr das sehen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt zu wenig angesprochen wird. Ich würde sagen, das ist normal. Also vor allem die Eltern, würde ich sagen, machen da mehr den Job. Ich denke aber auch, dass generell solche Seminare nicht immer unbedingt einen Effekt direkt haben bei Jugendlichen. Also weil im Endeffekt die meisten wissen, was das auf Dauer für eine Gefahr haben kann. Und es ignorieren die meisten. Ich denke, dass erst später im Alter, so habe ich das mal mitbekommen, dass wenn Leute so schon, keine Ahnung, in ihren 50ern sind. Das habe ich jetzt so im Freundeskreis zum Beispiel von meinem Vater mitbekommen, wenn dann zum Beispiel Leute versterben, weil die zu viel Alkohol getrunken haben in ihrem Leben, dass das dann erst so eine Bewegung in denen auslöst.
Ja, also ich würde das genauso sehen. Auch, ja, dass man sich vielleicht, selbst wenn man diese aufklärenden Seminare hat, auch zum Teil von der Schule hatten wir das jetzt noch nicht oft, aber ein paar Mal, dass man sich da halt eher einfach dann drüber lustig macht und sich in dem Moment denkt, ja, mein Gott, ich habe jetzt einmal Gras genommen und bin auch nicht dran gestorben, und dass das dann so einfach ein bisschen weitergeht.
Aber ich meine, ihr sagt jetzt, Alkohol ist auch ein Thema. Also klar, Alkohol ist natürlich diese, in Anführungsstrichen, die Einstiegsdroge, sag ich mal, womit halt, was halt eigentlich schon relativ normal ist, dass man halt Alkohol trinkt, und gerade noch im Alter, da ist das ja auch, geht das normal los. Wir haben jetzt im Vorgespräch, hast du eben schon gesagt, Hanna, es geht oft schon sehr früh los, so gerade auf dem Land etc. Ist das vielleicht ein Problem? Würdest du das so sehen, dass dann viele da auch einfach mit an die Hand bekommen, du musst ordentlich abgehärtet sein?
Also das ist jetzt ein bisschen schwer, weil ich denke, das kann in zwei Richtungen losgehen. Also wie ich das mitbekomme, ist es ganz oft auch so, dass wenn man früh anfängt, dass die Leute, die dann später, wenn die älter werden, dass sie dann sogar das eher einen rückgängigen Effekt haben, dass die dann so mit 20 anfangen, sogar weniger zu trinken und dann halt nicht so die immer den Drang haben, überall dabei zu sein und immer zu trinken, sondern sich dann später auf ihr Leben fokussieren. Aber es kann natürlich auch den anderen Effekt haben, dass ich finde, dass man dann halt nicht mehr davon loskommt. Also ich denke, das hat so seine Vor- und Nachteile.
Wie ist es, also du hast ja jetzt einfach durch deinen Beruf auch sehr viel Erfahrung mit dem Thema. Wenn du da Geschichten hörst, du musst jetzt nicht in Detail oder irgendwelche Geschichten erzählen, aber was sind so oft die Anfänge? Wieso fangen Leute an zu kommen zu mir? Sind das einfach, weil sie denken, oh, das gibt positive Gefühle etc.? Oder ist es einfach, weil sie einen Schicksalsschlag erlebt haben? Was kriegst du so mit da?
Also ich glaube, in erster Linie ist es immer Neugier so irgendwie oder auch eine Vorbestimmung aus der Familie heraus. Oft sind auch schon die Eltern in irgendeiner Art und Weise suchtkrank gewesen. Das kann man auch in so Lebensgeschichten quasi, kann man das feststellen, dass Sucht sich in gewisser Weise auch vererbt. Das ist aber jetzt nicht der Hauptaspekt, aber es ist immer so, dass wenn wir Leute befragen zu ihrem Drogenkonsum, ist immer Alkohol die Nummer eins gewesen, dann kommt Kiffen dazu. Alkohol meist schon früh, mit 12, 13 oft schon angefangen oder so. Zigarettenrauchen auch, sehr früh angefangen. Und dann ging es dann ab 14 bei vielen dann mit Haschisch weiter. Und ab 18, 19, 20 dann mit den härteren Drogen. Es gibt aber auch Leute, die mit 40 anfangen, Heroin zu konsumieren, habe ich auch erlebt in meiner langen Karriere als Drogenmitarbeiter.
Ihr beiden habt jetzt gesagt, ihr kriegt das mit, und es ist für viele oft einfach, weil sie cool sein wollen, weil sie dabei sein wollen. Sagt aber auch gleichzeitig irgendwie, ja, wissen die Leute dann von der Gefahr und das ist denen mehr oder weniger egal. Wenn ihr so auf Partys unterwegs seid oder so, kriegt man dann auch mit, dass Leute sagen, wir gehen mal raus, wollen jetzt was konsumieren, oder, also gut, Alkohol ist sowieso klar, dass man halt auf Partys Alkohol trinkt, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber jetzt die, ich sag mal, einfach härteren Sachen, oder viele Leute gehen eben schon rauchen, vielleicht auch schon im Schulgebäude oder so in eurem Alter, wie ist das?
Also ich kriege das jetzt nicht aus meinem Freundeskreis mit, aber man kriegt es ja auch von anderen Menschen, die man jetzt nicht kennt, mit, und da merkt man jetzt schon auf Partys, dass da halt schon auch zum Teil härtere Sachen bei jungen Leuten unterwegs sind. Jetzt zum Beispiel einmal wurde mir erzählt, dass da einem Ecstasy angeboten wurde oder auch, ja, Koks, und dass das halt so das ist, was ich mitbekommen habe bis jetzt.
Ja, das würde ich auch genauso sehen. Also ich krieg das jetzt persönlich noch nicht direkt mitbekommen, dass jemand weggegangen ist und das genommen hat, aber das ist dann mal unmittelbar schon passiert, würde ich sagen. Es wurde mir erzählt. Und ich würde aber auch noch sagen, dass es nicht immer darum geht, auch cool zu sein, sondern viele, die ich kenne, machen das dann halt auch, weil sie, oder wie ich das mitbekomme, weil sie Problemen entkommen wollen oder sowas. Oder weil sie das Gefühl haben, es gibt ihnen noch mehr den Kick und sie sind damit quasi, das ist das Beste, was sie erleben können oder so.
Also da würdet ihr schon sagen, kommt so ein bisschen einfach wirklich davon, dass Leute sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe Stress mit meinen Eltern, was weiß ich nicht, vielleicht kann ich dem Ganzen so ein bisschen entfliehen. Also.
Ja, würde ich schon so sagen. Also das könnte, ich habe das Gefühl, das haben auch schon sehr viele Das ist schon ein Grund bei sehr vielen, warum sie dann immer zu härteren Drogen greifen.
Und Rauchen, also oder Vapen in der Schule, sagt ihr teilweise sogar im Schulgebäude, das kommt auch vor. Also, dass man dann versucht, irgendwie, die Lehrer kriegen es halt nicht mit, aber es passiert, oder?
Ja, ich glaube, bei sowas ist der Unterschied, dass von so Leuten, die das machen, wie Hannah jetzt gesagt hat, um da von den Problemen wegzukommen, dass die das halt nicht wirklich erzählen und das nicht zu so einem großen Ding machen, dass sie sowas konsumieren oder schon genommen haben. Und dass bei dann Leuten, die dann halt rumrennen und jedem erzählen, ja, ich bin jetzt auf dem Schulklo und vape, dass das dann bei denen dann mehr dieses Ding ist von, ja, ich bin so cool.
Jetzt seid ihr ja relativ jung. Ich glaube, dass das auch vielleicht ein Grund dafür ist, dass ihr das noch nicht so mitbekommt, aber die Jugendlichen, die dann ein bisschen älter sind, 24, 25 oder so, die dann zum Beispiel auf Raves gehen, da hat sich ja die Drogenlandschaft ja auch verändert. Ecstasy ist eine große Nummer geworden, Amphetamine ist eine recht große Nummer geworden. Und da berichten ja Leute, also ich habe auch Bekannte in diesen Altersgruppen, die Raves besuchen oder so und dann eben auch Ecstasy konsumiert haben da, die sagen einfach, das ist einfach eben, was so schön ist, ne? Irgendwie, weil das ein gutes Gefühl verursacht und ja, das will man, glaube ich, dann auch wirklich auch haben oder so. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ob das dann letztendlich auf die Dauer gut gehen kann, wage ich zu bezweifeln, natürlich.
Wenn du jetzt auf deine lange Zeit zurückblickst, würdest du sagen, da gab es Veränderungen im Konsum?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Veränderungen, die mit dieser Welle MDMA, also Ecstasy und solchen Präparaten dann eingesetzt hat, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Da landen auch immer mehr Menschen in der Drogenhilfe, die aus dieser Geschichte nicht mehr rauskommen oder Folgeschäden erleiden oder erlitten haben, auch Cannabis hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. Das Cannabis, was heute angeboten wird, ist teilweise wesentlich stärker als das, was es in den 70er oder 80er Jahren gab. So, also das ist ja hochkonzentriertes Zeugs, das eben auf die Dauer konsumiert, unter anderem auch Psychosen hervorrufen kann oder so. Und solche Leute wenden sich auch immer häufiger an die Drogenhilfe. Zu Recht. Es gibt schon, gibt auch Therapien für Suchtkranke von Cannabis. Ne? Das gab es in den 70er Jahren so erstmal nicht. So, heute ist das gang und gäbe.
Ich wollte einmal eine Frage stellen, und zwar finde ich es, wenn du sagst, dass du auch in dieser Drogentherapie drin bist, kann man so sagen, ob es so eine Erfolgsquote in Anführungsstrichen gibt? Also gibt es, ist der größte Teil dann auch wirklich, dass sie da rauskommen, oder haben die meisten dann auch eher Rückfälle?
Ja, die Frage wird natürlich, die wird immer gestellt, die Frage, das ist eine überaus schwierige Frage, die Erfolgsquote, woran orientiert sich eine Erfolgsquote, dass Leute irgendwann gänzlich aufhören, irgendwelche Drogen zu nehmen oder Drogen überhaupt zu nehmen, das ist, ich sag mal, es ist relativ aussichtslos, aber solange wie sich Menschen in Einrichtungen befinden und dann ein bisschen Kontrolle erfahren und neue Dinge lernen, wie zum Beispiel eine Tagesstruktur, eine Lebensstruktur, da kann das also durchaus auch klappen über einen Zeitraum von 2, 3, 4 Jahren. Ich habe viele Fälle erlebt, wo Leute lange clean sind, dann aber ein Schicksalsschlag eintrifft und dass man dann wieder anfängt. Das gibt es eben auch ganz oft. Und die Rückfallquote ist irrsinnig hoch bei den meisten Konsumenten von harten Drogen.
Ich habe natürlich auch wieder ein Quiz vorbereitet. Ich muss sagen, es war nicht so einfach, da jetzt viele mir Fragen zu überlegen oder rauszusuchen. Deswegen sind da auch teilweise welche dabei, wo ich sagen muss, die sind vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber ich dachte, wir müssen jetzt hier auch nicht zu ins Detail gehen, weil das ist ja schon noch ein Thema, was ja nicht ganz so einfach ist zu besprechen. Ich habe euch 4 Antwortmöglichkeiten immer mitgebracht. Ihr könnt alle beantworten. Vielleicht auch könnt ihr ruhig auch gegeneinander spielen, wenn ihr möchtet. Und dann schauen wir einfach am Ende, ob wer gewinnt. Also ich glaube bei 5 Fragen. Und wenn ihr dann gleich Antwortmöglichkeit gebt, dann kann es eben auch dann sein, dass wir vielleicht unentschieden kriegen. Schauen wir mal. Bevor jetzt Cannabis legalisiert wurde, welche Droge ist in Deutschland denn bis dahin oder auch generell die häufigst konsumierte illegale Substanz? Ist es Kokain, Ecstasy, Cannabis oder LSD? Was würdet ihr sagen? Oder du gerne auch?
Cannabis.
Ich hätte jetzt auch Cannabis gesagt.
Ja.
Also seid ihr alle drei bei Cannabis und ja, das ist natürlich auch, ist auch so, ich glaube, es war auch schon vorher so. Ich denke, da weißt du dann wieder mehr zu, aber ist irgendwie so diese klassische Droge einfach. Jetzt eine Frage, ich glaube, da könnt ihr alle sofort schnell feuern. Ab welchem Alter ist der Konsum von Bier in Deutschland gesetzlich erlaubt? Da gebe ich euch jetzt mal einfach mal keine Antwortmöglichkeiten.
16.
Ich dachte immer 14, also
mit
14.
Eltern.
14 mit Eltern, aber 16 mit Eltern, ja.
Ich glaube 14 mit Eltern, aber 16, ja, 16 allgemein, ohne, genau. 16 ohne Eltern. Aber ja, habt ihr quasi mit beidem recht. Das ist auch ein bisschen gemein, weil natürlich wir einen Experten sitzen haben vor euch. Ich denke, der wird eher selten daneben liegen. Welche Substanz verursacht denn in Deutschland laut Studien die meisten gesundheitlichen und gesellschaftlichen Schäden? Ist das Cannabis, Alkohol, Kokain oder Ecstasy? Was meint ihr?
Ich hätte jetzt Alkohol gesagt, weil es normalisierter ist.
Ja, da kommt man einfacher ran. Ich glaube, das kriegt man auch am meisten mit.
Ja, ich sag auch Alkohol.
Es wird wahrscheinlich immer ein 5 zu 5. Alkohol ist natürlich ja, ist die richtige Lösung. Da haben wir auch gerade schon mal kurz drüber gesprochen, aber was ist denn der häufigste Grund, warum Jugendliche angeben, Drogen ausprobiert zu haben? Ist es Leistungsdruck? Sind es medizinische Gründe, Gruppendruck und Neugier oder Langeweile im Unterricht? Was meint ihr?
Ich könnte mir den zum Teil auch den Gruppendruck vorstellen.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, schließe ich mich an.
Ja, Gruppendruck und Neugier ist halt eben der am meist oder am häufigsten genannte Grund. Und abschließend, da kommen wir zu Zahlen. Ich weiß nicht, maximal weißt du die einfach. Ist die Frage, wie viele Menschen sterben in Deutschland jährlich ungefähr an den Folgen des Alkoholkonsums? Sind es 5.000, 12.000, 40.000 oder 75.000 Menschen?
Mal hoch einsteigen. 75.000.
Ja, kann schon sein.
Ja, ich kriege immer mit, dass es sehr hoch ist. Also würde ich auch hochgehen.
Dann wird es tatsächlich an 5 zu 5. Es sind nämlich tatsächlich so rund 75.000 Menschen, die in Deutschland jährlich an den Folgen von Alkoholkonsum sterben. Finde ich, wenn man bedenkt, also finde ich schon eine krasse Zahl. Also eigentlich schon sehr besorgniserregend, finde ich. Obwohl Alkohol so ein, ja, fast überhaupt kein Tabuthema ist und was eben, wie wir auch schon jetzt gesagt haben, bei total vielen Menschen total früh beginnt. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr, wenn ihr feiert, viel Alkohol oder ist das mehr so, also jetzt nicht übertrieben viel, aber...
Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so ehrlich bin und so auch an letztes Jahr im Sommer denke, dass man da, wenn man sich da so am Wochenende trifft, dass das dann nicht nur ein Bier ist und dass man dann auch am nächsten Tag einmal drüber nachdenkt, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung, musste das jetzt sein? Und dass man dann gerade in den Ferien, wo dann auch keine Schule ist und da so da nicht so einen richtigen Raum hat, dass man dann da schnell in Dinge reinrutscht, die jetzt vielleicht so nicht hätten sein müssen.
Ja, also wenn ich jetzt auch ehrlich bin, würde ich auch sagen, das hängt auch von der Freizeit ab und wo man ist. Also im Durchschnitt würde ich sagen, nicht. Aber wenn man jetzt auch die Ferien betrachtet, dann ist das schon auf jeden Fall mehr. Und auch bei Feiern und so ist halt immer mehr. Und halt auch nicht nur Bier. Also die meisten haben halt schon härteren Alkohol, sag ich mal so.
Vielleicht lass uns abschließend nochmal zum Anfang kommen, wo du ja gesagt hast, dass du dir über das Thema gerne sprechen möchtest. Wie würdest du sagen, muss man vielleicht in Zukunft, oder wie könnte man damit anders umgehen, dass es sich vielleicht, also das Thema einfach in der Art und Weise, wie es konsumiert wird etc., wie man damit umgeht, wie sich das noch verbessern kann, Was stellst du dir da vor? Stellst du dir da überhaupt was vor?
Direkt kann ich mir jetzt nicht so viel vorstellen, aber ich denke, wenn man davon ausgeht, dass so man wirklich so Schulseminare hat, dass ich es grundsätzlich gut fände, würde man Leute haben, die aus eigener Erfahrung sprechen, die auch nicht vielleicht zu alt sind, weil ich habe das Gefühl, es spricht Leute immer an, wenn man wirklich jemanden hat, also Jugendliche, wie man jemanden hat, der einem nahesteht und der auch, wo man sich so mit identifizieren kann direkt. Und wenn man dann Leute hat, die aus eigener Erfahrung sprechen, und auch nicht zu sehr das zu verallgemeinern, dann könnte das auf jeden Fall gut sein, weil ich glaube, es gibt ganz oft so, also natürlich hat jeder seine eigene Geschichte und wenn es immer direkt so ist, so, ja, was ihr macht, ist schlecht, dann wird das nicht direkt jeden ansprechen.
Ja, ich denke auch, dass das gerade bei Jugendlichen so ist, dass wenn man direkt sagt, ja, nimmt das auf gar keinen Fall, dass dieses Verbote-Ding dann einen eher noch mehr diesen Reiz gibt, das dann doch zu machen, sondern dass man dann sagt, so, ja, bei manchen dann probiert das einmal aus, aber seid ihr, man muss sich einfach darüber bewusst sein, was das für Folgen haben kann und ob man, und dass man sich das vielleicht zweimal überlegt, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, das jetzt auszuprobieren.
Was würdest du sagen, jetzt aus Expertensicht vielleicht nochmal zu sagen, was würdest du sagen, wäre sinnvoll zu tun, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken vielleicht?
Ja, auch eine schwierige Frage. Man muss sicherlich auch über solche Dinge nachdenken wie Werbeverbote für Alkohol zum Beispiel, weil Drogen braucht man das nicht, da darf man ja nicht für werben. Man kann sicherlich oder muss sogar auch darüber nachdenken, dass die Alkoholpreise in Deutschland einfach viel zu niedrig sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Da könnte man auch nochmal vielleicht an dieser Stellschraube drehen. Das wäre vielleicht ganz gut. Aufklärung ist natürlich immer wichtig. Die kann man aber bekommen. Also das Internet bietet viele Möglichkeiten, da auch zu gucken, wie wirkt welche Droge und welches Suchtpotenzial steckt dahinter. Man kann sich schon informieren. So. Machen übrigens auch viele, auch viele Drogensüchtige informieren sich. Aber die informieren sich dann eben auch zum Beispiel darüber, welche Medikamente, welche Wechselwirkung mit Alkohol haben, um zum Beispiel einen Rausch zu ersetzen oder so. Ne? Die Pharmaindustrie ist auch ein großer Hemmklotz in dieser ganzen Geschichte, denn die sind diejenigen, die am allermeisten davon profitieren, dass es so viele suchtkranke Menschen in Deutschland gibt, egal ob Alkohol oder Drogen. Und ja, die Pharmaindustrie verdient einfach sehr viel Geld mit diesen Menschen.
Dann danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr über so ein ja doch auch eher schwieriges Thema ja offen gesprochen habt, was ihr so für Erfahrungen habt, die natürlich total unterschiedlich sind, weil ihr einfach ja aus zwei verschiedenen Perspektiven logischerweise drauf guckt. Ja, danke, dass ihr da wart.
Bitte gerne.
Und ich bin sehr gefreut.
Und danke, dass ihr auch wieder zugehört habt hier bei Generation auf dem Sofa, unserem Podcast mit Jung und Alt. Und ihr könnt den Podcast natürlich überall hören, da wo es Podcasts gibt und auf radioheatwave.com.
Das war Generationen auf dem Sofa. Jeden Monat neu auf radioheatwave.com und überall, wo es Podcasts gibt. Generationen auf dem Sofa.